Die grüne Lupe Konstanz.
Der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
Hallo, liebe grüne Lupe-Hörerinnen. Heute begeben wir uns unter Wasser, denn es dreht sich bei uns heute alles um SDG 14, Ozeane, Meere und Meeresressourcen.
Ganz genau, seid gespannt. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir unseren Gast herein. So, hallo zurück bei der Grünen Lupe Konstanz. Wir begrüßen heute Herrn Professor Dr. Christian Fohlstra bei uns in der Sendung. Herr Fohlstra, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns als Gast mit dabei sind. Möchten Sie sich zunächst einmal vorstellen und kurz berichten, wer Sie sind, was Ihre Funktion an der Uni Konstanz ist und was Sie persönlich unter Nachhaltigkeit verstehen?
Ja, hallo, guten Morgen. Freue mich auch hier zu sein. Also ein bisschen was wurde ja schon gesagt. Ich bin Professor für genetische Adaptation in aquatischen Systemen. Das klingt natürlich ziemlich groß. Was ich im Prinzip mache, ich studiere Korallenriffe. Korallenriffe sind sehr wichtige marine Ökosysteme. Das kann man im Prinzip mit Regenwäldern vergleichen, wenn man über Wasser geht. Und was ich mir da genau angucke, ist im Prinzip also genetische Adaptation, das heißt nichts anderes als Anpassung. Im Prinzip gucke ich mir die Anpassung von Organismen im Korallenriff auf den Klimawandel an, beziehungsweise auch, wie man Organismen resistenter machen kann und besser gewappnet gegen den Klimawandel. Ich bin vor 2 Jahren hier angekommen, also Newbie sozusagen, war davor lange im Ausland, zuerst in den USA und dann im Nahen Osten, habe am Roten Meer gearbeitet, ja, und jetzt sind wir hier glücklich.
Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit unserem heutigen Thema, nämlich dem 14. SDG, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Denn 2/3 der Erde sind ja von Weltmeeren bedeckt. Sie sind das größte Ökosystem der Welt. Folglich bleibt es dann auch nicht ohne Auswirkungen, wenn diese Systeme eben gestört werden. Denn auch das Leben auf dem Land ist abhängig von den Ozeanen. Besonders die steigenden CO2-Emissionen sowie die Überfischung und die Verschmutzung der Meere bringen das Ökosystem mehr aus dem Gleichgewicht. Aber auch die Verbesserung der Wasserqualität ist möglich. So haben es beispielsweise von 220 Küstenregionen fast die Hälfte geschafft, ihre Wasserqualität seit 2012 deutlich zu verbessern. Ziel ist es also, mithilfe des SDG 14 die Meeresverschmutzung und Vermüllung durch Plastik zu verringern, die Versauerung der Ozeane zu reduzieren und generell zu sehen, dass es dem Ökosystem mehr gut geht. Nun interessiert uns natürlich auch besonders, was Sie, Herr Fohlstra, an der Uni Konstanz innerhalb Ihrer Forschungsgruppe konkret machen. Könnten Sie mal erzählen, wie so Ihr Forschungsalltag aussieht, was so Ihre Projekte sind?
Ja, kann ich gern machen. Und natürlich ist mir aufgefallen, dass ich nichts über Nachhaltigkeit erzählt habe. Das kann ich jetzt hoffentlich da in dieser Forschung mit einbauen. Also, und vielleicht können wir ja auch am Ende noch mal kurz drüber reden, was so Ziele oder Visionen sein könnten. Ja, also Gott, wie macht man das schnell? Also wie gesagt, ich forsche an Korallenriffen. Und wenn man sich Korallenriffe anguckt, da sind wahrscheinlich Tausende bis Millionen von Arten. Das ist jetzt natürlich schwer, wo man da anfangen soll. Bei Korallenriffen ist es ehrlich gesagt relativ einfach. Korallenriffe, so wie der Name sagt, werden im Prinzip gebaut oder strukturiert von Korallen. Korallen sind sogenannte Nesseltiere, wer noch irgendwie im Bio-Leistungskurs aufgepasst hat. Die sind sessil, also festsitzend, und die sind kolonial. Also im Prinzip bilden die Korallen, wie soll man sagen, so, was im Prinzip aussieht wie große Felsen unter Wasser, und dadurch bauen die halt so eine ganze dreidimensionale Struktur, wo dann Fische, Krebse, Schnecken und so weiter leben können. Also ich gucke mir die Lebensweise dieser Korallen an, und die machen was ganz Besonderes. Da die halt festsitzen sind, können sie schlecht auf Beutejagd gehen, obwohl sie das auch ein bisschen machen, also die haben Tentakel. Der Trick an diesen Korallen ist, dass die eine Symbiose mit kleinen Pflanzen eingehen, also Mikroalgen. Und diese Mikroalgen machen Photosynthese, und die Zucker, die sie produzieren, die Algen, geben sie im Prinzip an der Koralle ab. Und die Koralle kann dann im Prinzip fast ausschließlich auf die Photosynthese durch die Symbiose setzen, um den Energiebedarf zu decken. Also das ist im Prinzip ganz toll. Und jeder, der schon mal unter Wasser in Korallenriffen war, sieht dann auch, dass es halt dieses die Oase des Lebens im glasklaren Wasser gibt, wo eigentlich nichts ist. Und hat ja auch schon Darwin erkannt und der hat das Reef Paradox genannt. Also wie kann es denn sein, dass in der Wüste auf einmal so eine Oase des Lebens entsteht? Und wie gesagt, heute kennen wir eben einen Teil der Antwort zumindest. Dass die Grundantwort ist Symbiose, also dass diese Korallen-Nesseltiere eben eine Symbiose mit Pflanzen eingehen. Das andere ist, dass Korallen und Korallenriffe unheimlich gut im Recyceln sind von Nährstoffen, womit wir ja fast schon beim Thema Nachhaltigkeit wären. Mhm. Ja, also die Korallenriffe sind unheimlich effizient, eben das, was da ist, zu nutzen und aus Sonnenlicht sozusagen dann riesige Gebilde zu bauen. Es wurde ja auch schon von euch gesagt, also ein großes Problem, es gibt eben natürlich diese lokale Beeinträchtigung von Verschmutzung größtenteils und eben auch Überfischung. Das kann man eigentlich relativ gut angehen, wenn der Wille da ist und die Bereitschaft. Also, und es gibt auch einen optimistischen Ausblick, zumindest was die Wasserqualität angeht. Das andere, wie man im Englischen sagt, der Elephant in the Room, also das große Thema ist dann halt Klimawandel. Und Klimawandel führt einmal zu einer Versäuerung der Ozeane, also der pH-Wert sinkt, was dann die Kalzifizierung, also diese Skelettbildung von Korallen erschwert. Und wie gesagt, das hatte ich ja anfangs erwähnt, also diese dreidimensionale Struktur von Korallen ist unheimlich wichtig als Lebensraum für andere Organismen. Was aber derzeit akuter ist, ist auch die Ozeanerwärmung als Folge des Klimawandels. Also, das ist wieder so eine Zahl, die viele Leute nicht wissen. 93% der Erwärmung wird im Prinzip vom Ozean absorbiert. Also es wäre wahrscheinlich jetzt schon zu warm auf diesem Planeten ohne unsere Ozeane.
Krass, ja, okay.
Darin liegt dann auch so ein bisschen die Tragik der Korallenriffe. Die sind halt so super optimiert, in der marinen Wüste zu leben, dass sie extrem gut an die Umgebungstemperaturen angepasst sind. Und zwar so gut, dass eine mittlere Temperaturerwärmung von 1 Grad Celsius bereits zu diesen Korallenbleichen führt. Und diese Korallenbleiche ist im Prinzip, dass diese Mikroalgen, also die Grundlage der Symbiose oder des Lebens von Korallen, oder diese Mikroalgen verlassen im Prinzip die Koralle oder werden ausgestoßen. Und damit wird im Prinzip dem ganzen Ökosystem die Lebensgrundlage entzogen. Also das sage ich dann immer, das klingt alles ein bisschen düster, aber ich finde es ist wichtig, dass man sich eben mit den Fakten auseinandersetzt und in zweiter Linie dann diskutiert, was man dagegen tun kann. Da komme ich in der Sekunde dazu. Also Fakt ist, selbst unter einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius, was ja im Prinzip das ist, was alle Leute anstreben, wird es an einigen Stellen für Korallen schon zu warm und die Bleichen. Also und da muss man eben was dagegen tun. Also das eine, das hatten wir ja schon kurz anskizziert, diese Verbesserung der lokalen Bedingungen ist auf jeden Fall wichtig. Und es wurde auch schon gezeigt, dass eine bessere Wasserqualität und bessere Wasserqualität wirklich heißt, weniger Nährstoffe, weniger, erst ist auf Deutsch, Sewage, also diese Abwässer und so weiter. Also je klarer und wenig nährstoffreich und je sauberer das Wasser ist, desto besser ist es wirklich für Korallenriffe. Man kann natürlich schlecht was gegen Global Warming machen, also die Erwärmung. Aber ich hatte ja schon gesagt, also Korallen, die Grundlage des Erfolgs ist diese Symbiose mit Algen. Die gehen aber auch eine Symbiose mit Bakterien ein oder wie halt die Fachwelt sagt, Prokaryoten. Also wir haben dann im Prinzip so einen Organismus, der aus drei Teilen besteht. Also das Wirtstier, das Korall, die Koralle, dann die symbiontischen Mikroalgen und dann kommen eben noch ganz viele Bakterien dazu. Und das ist im Prinzip, was mein Thema der Forschung ist. Also wie funktioniert dieser sogenannte Metaorganismus, wie das in der Fachwelt genannt wird und wo gibt es da Ansatzpunkte, um die Widerstandsfähigkeit dieses Metaorganismus zu verbessern. Und das ist ein ganz großes Thema. Also in Deutschland ist es ja noch nicht so angekommen, obwohl wir auch probiotischen Joghurt bei uns im Supermarkt kaufen. Also in Amerika ist es ganz groß, Personalized Medicine und das Mikrobiom im Darm. Und das wurde also beyond doubt, wie man so schön sagt, also erhaben über jeden Zweifel. Also wir können auch nicht ohne Mikroben im Prinzip leben. Die sind bei uns im Darm, die machen ganz viel. Also die helfen uns bei Verdauung und so weiter. Und das ist halt bei den Korallen nicht anders. Also die sind zu einem ganz großen Ansatz oder zu einem ganz großen Anteil auf die Performance ihrer Mikroben, ihrer symbiotischen Mikroben angewiesen. Und da haben wir jetzt im Prinzip zwei Sachen gemacht. Also einmal, wenn man sowas messen will oder wenn man Forschung machen will, ist es ja ganz wichtig, dass man weiß, wie resistent eine Koralle ist, beziehungsweise ist es immer gut, wenn man resistente von nicht resistenten Korallen vergleichen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass Korallenriffe in tropischen Regionen sind. Das ist natürlich schön, wenn man Urlauber ist und da taucht, aber für die Forschung ist es kompliziert. Also im Bodensee gibt es jetzt keine Korallenriffe. Und die ganzen Hightech-Universitäten, in Anführungszeichen will ich mal sagen, sind jetzt auch nicht direkt an Korallenriffe gebaut. Deshalb wollten wir im Prinzip einen Klimaschnelltest für Korallen entwickeln. Und das musste halt irgendwie so sein, dass der in den Koffer passt und dass man den überall hinbringen kann, im besten Fall aufs Boot, dass man die Korallen direkt vom Korallenriff dann in den Klimaschnelltest setzen kann. Das ist uns auch gelungen. Da bin ich wirklich happy mit. Das findet auch in der Forschung großen Anklang. Also es gibt viele Leute, die jetzt unser System benutzen. Das war auch von Anfang an so geplant, dass man das im Prinzip günstig aus, wie soll man sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, Hobby-Fachmärkten im Prinzip zusammenbauen. Also das ist wirklich so. Natürlich kommt dann noch so ein Schuss Forschung dazu, aber das kann man sich im Prinzip wie ein EKG vorstellen. Also wir haben eine Stressbox, da werden Korallen reingesetzt, die werden dann durch so einen Temperaturverlauf gefahren und anhand deren Reaktion können wir dann Rückschlüsse darüber liefern, wie resistent sie sind. Also das ist Punkt 1. Wir haben jetzt im Prinzip ein System, wo wir sagen können, das ist eine sehr resistente oder widerstandsfähige Koralle, die ist nicht so widerstandsfähig. Durch den Vergleich kann man dann ja im Prinzip Rückschlüsse darüber schließen, was Faktoren sind, die mit Resistenz verbunden sind. Das ist ganz wichtig. Wenn man nur an einen Ort geht und einmal misst und dann sagt, das ist so, dann gibt es relativ wenig Anhaltspunkte. Und der zweite Punkt ist Probiotics, wie ich schon eingangs erwähnt hatte. Korallen sind auch assoziiert mit Bakterien und diese Bakterien sind wichtig für Stressabwehr, Immunität und so weiter. Was wir jetzt gerade vor kurzem gemacht haben, das ist wirklich aktuelle Forschung, die hat vor 5 Monaten stattgefunden. Wir haben im Prinzip Bakterien aus diesen Korallen extrahiert, also natürlich assoziiert. Dann haben wir uns angeguckt, die Bakterien nach Eigenschaften, die man annimmt, gut für stressresistent sind. Also eine Sache, die man vielleicht kennt, Sauerstoffradikale sind eine ganz große Sache im menschlichen Körper und dass man die abfangen kann. Genauso ist es auch bei der Koralle. Im Prinzip haben wir uns Bakterien aus dem nativen sogenannten Mikrobiom, also das, die Anzahl, die Gesamtheit der Bakterien, die mit einer Korallenkolonie oder Art oder Population assoziiert sind, bezeichnen wir als Mikrobiom. Also wir haben Bakterien aus diesem Mikrobiom isoliert, nach diesen guten Eigenschaften gescreent und die Bakterien, die die gezeigt haben, haben wir dann angezüchtet und quasi wieder Cocktails von diesen probiotischen Bakterien der Koralle gegeben. Und es war dann in der Tat so, dass man eben in einem Hitzestress-Experiment also die Sterblichkeit der Korallen um 40% reduziert hat. Also krass. Das ist so eine Riesenzahl. Also in Biologie freut man sich meistens über 5-10% Effekt, weil die Systeme halt komplex sind und man kann nur einen Teil davon abbilden im Labor. Aber also das war wirklich für uns Demonstration, wie wichtig diese Mikroben sind und wie sehr man das dann auch damit beeinflussen kann. Also 40% Mortalität verhindert ist eine Riesennummer. Da machen wir jetzt relativ Follow-up, also Nachfolgeforschung damit, jetzt genau zu verstehen, wie das funktioniert. Und eine Zahl, die ich noch nicht gesagt habe, also es gibt so ungefähr 300.000 Quadratkilometer Korallenriff in der Welt. Wenn man jetzt da anfangen will, Probiotik zu machen, muss man sich natürlich überlegen, wie man jede Koralle erreicht sozusagen. Das ist also sehr angewandte Forschung. Wir haben uns jetzt mit Materialwissenschaftlern zusammengetan. Es gibt solche organischen Biofilme, die man tatsächlich, also es ist im Prinzip ein organisches Tesa, was man auf die Koralle klebt und die gibt dann langsam diese Bakterien ab. Also das ist eine Idee, die man machen kann. Ist ja natürlich, ich weiß, wir leben in Deutschland und da gibt es auch berechtigterweise eine gewisse Sensibilität für diese Themen. Aber das habe ich jetzt gerade probiert zu erklären. Also wir fügen nichts dazu, was nicht vorher da war. Also es ist wirklich so, mit unserem Klimastresstest, der jetzt, also wir haben auch übrigens Geld gekriegt, das weltweit zu machen, um wirklich Orte zu finden, wo es extrem stressresistente Korallen gibt. Also im Klimastresstest die Kolonien oder die Korallen, die wir als resistent gefunden haben, dass man die nimmt, daraus Bakterien isoliert, die schon da waren, und die im Prinzip auf Korallen oder Korallen zur Verfügung stellt, die nicht so widerstandsfähig sind. Das ist auch wieder im Prinzip aus der Medizin, kopiert. Also da gibt es sowas, das heißt Fecal Transplants, Stuhltransplantation. Also es gibt Patienten, deren Darmmikrobiom im Prinzip komplett nicht funktionsfähig ist und die erhalten dann tatsächlich Transplantationen von Gebern, die ein gesundes Mikrobiom haben. Und das funktioniert in der Tat, also es funktioniert bei Menschen, es funktioniert bei Korallen. Das ist erstmal Grund zur Hoffnung. Also wir müssen dann nicht beistehen. Genau, also das ist im Prinzip grob meine Forschung. Wir gucken uns diesen Metaorganismus an, also im Prinzip, wie helfen Mikroorganismen, die mit dem Wirtsorganismus Koralle assoziiert sind, den resistenter zu machen? Und was für Ansätze kann man daraus ableiten, um quasi Korallen zu schützen? Und wie gesagt, das ist natürlich nicht die allheilbringende Lösung, sondern es ist ein Baustein in diesem ganzen, in allem, was wir machen müssen. Wir denken, dass man das zum Beispiel einsetzen kann, bei akuten Ereignissen, also es gibt jetzt nicht nur ein wärmeres Meer im Mittel, es gibt auch, was wir dann halt Extreme Thermal Events nennen, also es gibt dann tatsächlich solche Peaks im Sommer, wo es extrem warm wird und wo auch die resistenten Korallen nicht überleben würden, wenn man denen vielleicht nicht so einen Push von außen gibt.
Ja, wow, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung Ihrer Forschung. Also ich bin wirklich beeindruckt und habe gerade echt nochmal viel gelernt, was ich vorher nicht wusste, beziehungsweise was mir nicht bewusst war. Ich frage mich tatsächlich gerade, wie gefährlich Sie das auch einschätzen jetzt so für uns Menschen. Also wie lange wird es dauern, bis das dann auch so wirklich uns in unserem Alltag betrifft, wenn sich jetzt die Meere weiter erwärmen oder auch wenn diese Übersäuerung jetzt weiter stattfindet?
Also es betrifft uns schon, also, zumindest also das ist halt in der Wissenschaft, das ist eine Sache, die das immer schwer macht, wenn Wissenschaftler quasi in Medien auftreten, ist, dass die sich ungern auf ein Ja, Nein oder Schwarz-Weiß da überreden lassen und dann sind wir natürlich komplett im Nachteil für irgendwie im Vergleich zu irgendwelchen Lobbyisten oder Politikern, die sich da gerne mal aus dem Fenster lehnen und in 4 Jahren in der neuen Legislaturperiode ist es jemand anderes Problem. Also es ist auf jeden Fall klar, die Reproduktionsfähigkeit von Organismen im Korallenriff wird im Prinzip reduziert durch alles, was wir besprochen haben. Eine Folge davon ist, dass es weniger Fische gibt. Mhm. Viele der Fische, die kommerziell gefischt werden, kommen aus Korallenriffen. Ja, abgesehen davon, dass es halt eine Proteingrundlage für Nationen ist, die an Korallenriffen leben und die eben nicht so industrialisiert sind wie wir. Das heißt, man muss dann natürlich wieder weiter rausfahren. Man muss halt anderes technisches Gerät anbringen. Also ein kleines Boot langt da nicht mehr. Dann kommen die riesen Fischerboote mit Schleppnetzen. In den Schleppnetzen hängen dann wieder Haie und Delfine fest. Also das ist halt so eine ganze Kettenreaktion von Sachen, wo es extreme Auswirkungen gibt. Das ist natürlich in Deutschland, das lebt man, also gestern hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Das lassen wir jetzt außen vor, aber normalerweise ist man in Deutschland relativ abgeschirmt von solchen direkten Auswirkungen. Aber es ist in der Tat so, also die Nationen müssen auch irgendwie leben. Und das habt ihr ja am Anfang schön gesagt, also der Ozean ist ja wirklich das, was einmal örtlich alles verbindet auf der Welt. Und wir sind auch extrem abhängig vom Ozean. Das kann man nicht isoliert betrachten, wenn jetzt irgendwas im Indopazifik passiert, dass das nicht für uns interessant ist. Auch im Sinne von globalen Lieferketten. Ja, und also groß ist halt, und da kommen wir jetzt wirklich zur Nachhaltigkeit, und ich denke, das ist das, was noch nicht gut kommuniziert wurde in den Medien oder im Allgemeinen, ist dieses, also es gibt ein Konzept, das heißt One Health, also eine Gesundheit, aber im Prinzip geht es um diesen integrativen Ansatz, also gesunde Ökosysteme haben gesunde Organismen und letztendlich sind dann auch die Menschen gesünder, die in gesunden oder mit gesunden Ökosystemen und gesunden Organismen leben. Und ein Ding, was gesunde Ökosysteme ausmacht, ist eben auch eine große Anzahl an Arten, also Biodiversität. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele in Deutschland. Also das ging vor ein paar Monaten, glaube ich, rum. Die Insekten in Deutschland haben halt extrem krass abgenommen. Also nur um das zu illustrieren, zu dem Punkt, dass man in seinen Scheibenreiniger im Auto kann man im Prinzip Wasser machen und das langt. Also vor 20 Jahren hat man mit Wasser halt nicht gute Ergebnisse erzielt und hat dann nur die Insekten auf der Windschutzscheibe hin und her geschmiert. Also die Insektenanzahl hat so krass abgenommen, dass es sich selbst in solchen Dingen niederschlägt. Das ist, früher konnte man die halt noch zählen auf der Windschutzscheibe. Genau, also das ist dieses Nachhaltigkeitskonzept, dass wir eben verstehen müssen, dass wenn man einem Ökosystem global hilft in einem anderen Ort, dass das im Endeffekt auch uns hilft und dass halt alles verbunden ist. Und ich weiß, das ist ein Wort, darf man normalerweise als Wissenschaftler nicht in den Mund nehmen, aber so einen holistischen Ansatz muss man da eben schon verfolgen. Aber also wie gesagt, eine andere Sache, die für mich wichtig ist, ist halt auch diesen Optimismus ein bisschen hochzuhalten, ja. Also das ist natürlich, sind wir gerade irgendwie an so einem entscheidenden Wendepunkt und ich denke auch schon, dass der Klimawandel eben extreme und dezidierte Aktionen jetzt verlangt und eben nicht in 10 Jahren. Aber also von der pragmatischen Seite kann man sich überlegen, nichts machen ändert nichts, also sollte man auf jeden Fall was probieren. Und wie gesagt, es gibt auch viele lokale Beispiele, wo ein Umdenken und Handlungsdirektiven extrem viel gebracht haben. Also im Prinzip bin ich schon ein, wie soll man sagen, ich glaube, dass es Menschen gibt, die sehr gute Ideen haben und sehr einen großen Unterschied machen können in der Gesamtheit. Und wenn so Leute das tun, dann gibt es auch immer Leute, die da mit aufspringen und mitmachen. Also ich denke, so muss es funktionieren. Es gibt eine Erwartung, finde ich, eine zu große Erwartung, dass das alles von der Regierung bestimmt wird und wir da im Prinzip dann das zuhören und folgen. Aber wir können wirklich viel machen und alles hilft. Also einfach weniger heizen, LED-Lampen. Eine andere Sache ist natürlich Fleischkonsum, wobei das in Deutschland sich ja, glaube ich, extrem ändert. Also als ich Teenager war, ich war auch jahrelang Vegetarier als Teenager, weil ich da irgendeine Sendung im Fernsehen gesehen habe. Aber im Prinzip war also Vegetarier in Deutschland in den 90ern, hat im Prinzip daraus bestanden, dass man das Essen ohne Fleisch isst. Heute gibt es ja ultra viele Alternativen.
Ja.
Ich bin da total fasziniert, was es mittlerweile alles gibt. Und also wie gesagt, man muss jetzt nicht von 100 auf 0 oder von 0 auf 100 gehen, aber so ein bisschen Verständnis, dass nicht immer alles mehr sein kann und dass man nicht dreimal am Tag zum Beispiel Fleisch essen muss. Fleischproduktion hat wirklich einen großen Impact auf viele natürliche Ressourcen. Das ist im Prinzip für mich so ein bisschen, was auch mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, dass wir uns alle ein bisschen zurücknehmen und dadurch jeder mehr davon hat und auf längere Zeit.
Ja,
das absolut. War doch jetzt auch schon eigentlich die perfekte Abschlussvision, oder?
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns, dass Sie heute bei uns waren und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder an der Uni.
Ja, ich bin hier, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Wir danken.
Tschüss.
Tschüss.